Arș, narș, turbatul luc, arș, narș, schimbatul, arș, narș, tracatul luc, ac bursum misi, crimpatul.
Herzlich willkommen zum Herr der Ringe Podcast. Mein Name ist David Weiß-Schröder und heute sind bei mir
Markus Schuhweiß-Gamci,
Hermann Bauer,
der närrische Tuck,
der Podcast von wirsindmovies.com. Und wir reden in Abschnitten, in drei Teilen, über die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson von 2001 bis 2003. Und ihr hört den ersten Podcast zu Herr der Ringe, die Gefährten. Eure Eindrücke damals oder als ihr ihn das erste Mal gesehen habt? Ich weiß nicht, ich habe ihn damals sogar im Kino gesehen.
Ich habe die beste Geschichte. Ich habe den mit 11 als russische Raubkopie in schlechter Bildqualität und mit einem Synchronsprecher, der über die englische Fassung drüber synchronisiert hat, sowohl Frauen als auch Männer von derselben Person gesprochen gesehen.
Kein Wunder, dass du den Film nicht magst.
Nee, da fand ich ihn blöd. Weil ich habe auch nichts verstanden, muss ich jetzt sagen. Ich habe echt kein Wort verstanden. Echt super scheiße, das sah halt echt schlecht aus in der Qualität. Habe ich ihn mir ein halbes Jahr später nochmal in guter Qualität angeguckt und da fand ich ihn schon besser. Aber ich finde die Geschichte
blöd. Der ist allgemein der erste Teil wie ein guter Wein. Geht mir nämlich auch so. Desto häufiger du den gesehen hast, desto besser wird der. Oder?
Ja, sehe ich genau.
Würde ich direkt unterschreiben.
Finde ich nicht.
Du hast ja auch keine Ahnung. Der Richard Huck. Ich habe den Film zum ersten Mal mit 12 gesehen, als meine Eltern den auf Video gekauft haben. Und ich fand das Ganze zwar schon ziemlich faszinierend, ich habe mich dann am Schluss gefragt, wie es jetzt weitergeht, warum Frodo den Ring noch nicht ins Feuer geworfen hat. Und ja, ich bin auch schon öfters krass erschrocken, weil ich finde, dass Peter Jackson halt ziemlich oft noch irgendwelche Horroranleihen in dem Film drin hat, beispielsweise als Bilbo sich dann rumdreht und dann, gib mir den Ring, ich möchte ihn noch einmal sehen und so. Das finde ich aber cool, dass er da auch seine Herkunft und seine Wurzeln nicht verleugnet.
Als ich den Film das erste Mal damals im Kino gesehen habe, habe ich immer darauf gewartet, wann der Film jetzt vorbei sein würde und wann der zweite anfangen würde. Und ich war damals sehr irritiert gewesen. Ich war schon im Begriff eigentlich aufzustehen, nachdem Gandalf gestorben war und Galadriel dieses Voice-Over gemacht hat und nochmal alle Ereignisse zusammengefasst hat, dachte ich, okay, das ist jetzt der Abschluss, wollte gehen und dann ging das aber auf einmal weiter. Das hat mich sehr verwirrt gehabt damals.
Aber das hat eine Tradition bei der Herr der Ringe. Ich meine, Robert Downey Jr. sagt in Kiss Kiss Bang Bang, ja Leute, ich habe den Schluss von Herr der Ringe gesehen. Ich werde jetzt nicht 13 Mal den Film enden lassen. Weil das ist ja wirklich bei Herr der Ringe 3 ganz krass. Hier eine Schwarzablende und ja.
Darauf kommen wir aber ein andermal zu sprechen. Das ist momentan noch nicht unser Thema. Wir wollen reden über die Adaption vom Buch zum Film. Dramaturgische Unterschiede, die Peter Jackson vorgenommen hat. Und natürlich die Kinofassung versus den Extended Cut, der dann ein paar Jahre später zu jedem Film rausgekommen ist. Ihr kennt die Unterschiede von Kinofassung zu Extended Cut der Filme?
Ja,
zu großen Teilen.
Ja. Zu großen Teilen, hervorragend. Gut, womit fangen wir an? Nochmal kurz die Zusammenfassung der Dramaturgie des ersten Teils. Es ist der stringenteste von allen. Wir haben eine Haupthandlung ohne großartige Nebenhandlungen. Es ist linear und es geht von dem Prolog, den auch schon Ralph Bakshi benutzt hat in seiner ersten Verfilmung aus den 80er Jahren vom Herr der Ringe, in der der Zuschauer in die Welt von Mittelerde eingeführt wird und weiß, was die Voraussetzungen sind, wie der Ring verloren gegangen ist von Sauron, wie er wiedergefunden wurde und wie er dann schließlich in die Hände von Bilbo gekommen ist, der ihn dann seinem Neffen Frodo vererbt. Und
Da erinnere ich mich dran, dass die Szene visuell richtig geflasht hat damals, im Jahr 2001. Allein wenn Sauron mit seiner Größe der ganze Menschenheere plötzlich umnietet mit seiner Keule, das fand ich, das sah schon ziemlich gut aus.
Das ist auch schon ein sehr großer Eingriff in die Dramaturgie von Herr der Ringe, denn das Buch hat es natürlich überhaupt nicht gemacht. Dort ist der Leser, entdeckt nach und nach die Gefährlichkeit des Rings. Aber es ist natürlich in einem Film Voraussetzung, dass dein Publikum weiß, worum geht's denn überhaupt. Also ich denke mal, es gab natürlich sehr, sehr viele, die Buchadaption, das Buch selber von John Ronald R. Tolkien geschrieben in den 60er Jahren, ist ein Kultbuch sondersgleichen und wurde von einer riesigen Fangemeinde bereits...
Kann ich nicht nachvollziehen, ey. Kann ich einfach nicht. Ich finde, das Buch gelesen jedenfalls, also das erste komplett, das zweite komplett, im dritten halb. Aber das Buch ist so unendlich langweilig. Du hast wirklich die Hälfte des ganzen Buches sind nur Landschaftsbeschreibungen. Nur Landschaftsbeschreibungen. Die laufen durch einen großen Wald, die laufen durch einen Sumpf, die laufen über eine Wiese, die laufen über einen Berg, die laufen da. Und die sind nur am Laufen. Und
das war aber für den Segen auch wieder ein Segen für den Film. Dass diese ganzen Landschaftsbeschreibungen, was der Peter Jackson, das gilt ja auch für alle drei Teile, was der Peter Jackson da an Landschaftsaufnahmen aus Neuseeland rausgenommen
hat, das sieht unglaublich gut aus.
Das ist unfassbar gut. Das ist zeitlos, was der da eingefangen hat.
Ja, und ich finde, der Herr der Ringe, wenn man das als Gesamtwerk sieht, der ja in den Extended Cuts über 12 Stunden geht, der kommt meines Erachtens kaum Langeweile auf, weil da immer was passiert. Und ich finde, also ich finde es halt super faszinierend, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich quasi dann mit den Filmen aufgewachsen bin und das waren so die ersten Epen, die mich richtig gefesselt haben. Und das ist halt.
Kanntet ihr die Story denn schon vor dem Film?
Nee, gar nichts.
Ich auch nicht.
Ich habe den ersten Film gesehen, danach die Bücher gelesen.
Also bei mir lag es in der Familie. Ich bin schon ziemlich früh mit der Materie in Verbindung gekommen und von daher hat es mich nicht großartig überrascht. Also der erste Teil folgt dann dem Aufbruch von Frodo aus dem Auenland zusammen mit Sam, Merry und Pippin über die Bekanntschaft mit Aragorn bis hin nach Bruchtal, über die Minen von Moria und nach Lothlórien bis zur finalen Schlacht. Und was natürlich sehr für Kontroverse gesorgt hat, war auf jeden Fall Peter Jacksons Idee, dass er das Kapitel um Tom Bombadil ausgelassen hat. Sagt euch die Figur überhaupt
was? Ich finde das so legitim, weil ich das Kapitel total sinnlos fand.
Darf ich mal gerade, das ist die Figur, die dem Ring, also der Ring nichts anhaben kann.
Ja, genau. Die einzige Figur. Der ist auch ein Hobbit, oder?
Nein,
oder
er ist die älteste Figur auf Mittelerde. Er sagt von sich, er war der Erste gewesen. Vor allem. Und ja, genau, er ist immun gegen den Ring und belächelt das Ganze auch irgendwie so ein bisschen von außerhalb. Und die Legitimation für Peter Jackson, dass er das ausgelassen hat, war, wenn er dieses Kapitel wieder mit reingenommen hätte, das wäre locker eine halbe Stunde Filmmaterial geworden, die Begegnung mit Tom Bombadil. Sie trägt aber grundsätzlich nichts zum Plot bei. Es gibt keine neuen wirklichen Erkenntnisse, bis auf die Übergabe der Dolche, die sie im Buch von Tom Bombadil bekommen haben, mit denen sie in der Lage sind, die Nazgul anzugreifen und zu verletzen. Diesen kleinen Akt hat Peter Jackson dann transferiert, dass sie diese Dolche von Aragorn auf der Wetterspitze erhalten.
Ja, das sind aber Schwerter, die sie von Aragorn erhalten. Und die Dolche erhalten sie ja von Galadriel.
Ja, genau.
Was, ich weiß gar nicht wieso, da haben wir schon im vorher diskutiert über die Szene, wer jetzt wem die Dolche gegeben hat. Das hat im späteren Film keinerlei Bedeutung.
Doch.
Hat's nicht.
Also meiner Meinung nach, das wäre jetzt aber auch wieder ein Wink auf den dritten Teil, aber im dritten Teil gibt es eine Szene, wo der Merry hier den Dolch dem Hexenkönig in die Ferse
kommt. Da ist absolut nicht ersichtlich, ob es sich um Galadriels Dolch handelt. Und es wurde, also ich bin mir ziemlich sicher, dass im Film nicht erklärt wurde, dass nur die Dolche Nazgul verletzen
können. Nein,
es wurde auch nicht erklärt. Das waren ganz normale Dolche und die kommen später nie wieder zum Tragen.
Es gibt einige Elemente, die im Buch beschrieben werden, die im Film vorausgesetzt werden, einfach als wissentlich, die sonst wahrscheinlich dramaturgisch keinen Sinn ergeben würden. Da ist zum Beispiel eine Szene im dritten Teil, auf die wir dann, wenn es soweit ist, zu sprechen kommen, wo wir das nochmal erläutern werden.
Ja, aber sowas finde ich blöd, dass man von Zuschauern voraussetzt, Kenntnisse über das Buch zu haben, um den Film zu verstehen. Ja,
aber das Ganze siehst du doch nur im Extended Cut. Und ich meine, vielleicht hat Jackson...
Darum habe ich es nicht im Kopf, aber ja, wie David es gesagt hat, hat es sich für mich angehört, als ob man schon in der Kinofassung
das ist nur im Extended Cut. Und ich denke, dass Jackson das auch bewusst so gemacht hat, dass er sagt, Das ist halt eine Szene, die brauche ich wirklich nicht in der Kinofassung. Ich meine, es kommt ihm sowieso bei einem 178-Minuten-Film oder so nicht auf 2 Minuten an. Aber da hat er wahrscheinlich gesagt, das ist dann so ein Zugeständnis gegenüber den Fans, dass er dann das noch reinholt. Es ist ja wirklich
aber so kaum relevant. Im Film selbst kommt es einfach nicht mehr zum Tragen. Ich meine, wieso macht man dann so eine Szene rein, die für Fans ist, wenn man die dann irgendwie in späteren Filmen nicht mehr wirklich ausbaut und verknüpft? Also das wirkt halt so selbstgefällig, dass ich die einfach nur mal reinklatsche, um irgendwen zufriedenzustellen, ohne dass da der Bogen gespannt wird und das nochmal zu tragen kommt. Ich meine, bei den Geschenken gab es ja auch das Seil und die Fiole.
Ja, genau, das die beiden, Szene ja nochmal...
die beiden werden in späteren Filmen wieder aufgegriffen und haben auch ihren Sinn. Also die waren jetzt nicht nötig. Also gut, die Fiole im Kampf gegen Kanker, aber das Seil war dann im zweiten Film, glaube ich, in der Extended-Fassung so kurz zu sehen. Aber da wurde wenigstens noch so ein Bogen geschlagen und du hast gemerkt, dass er sich dabei auch was gedacht hat und es noch weiter benutzt. Aber wenn sie dann den Dolch bekommen, der dann nie wieder zur Sprache bekommt, finde ich es unnötig, die Szene überhaupt mit reinzumachen.
Ihr dürft folgenden Gedankengang nie aus den Augen lassen, nämlich dass dieses Projekt der Herr der Ringe ein Projekt ist, das weit über eine Dekade im Leben von Peter Jackson in Anspruch genommen hat. Er hat bereits zum ersten Mal 1991 in einem Interview erwähnt, dass er am liebsten Herr der Ringe umsetzen wollen würde. Die Produktionsarbeiten haben meines Wissens nach 5-6 Jahre gedauert. Und es liegt nie in der Verantwortung eines einzelnen Mannes, Peter Jackson, Entscheidungen solchen Ausmaßes zu treffen. Er ist natürlich maßgeblich als Regisseur einer der größten Beeinflusser, wie der fertige Film aussieht. Aber es gibt die Produktionsfirmen, die hinten dran stecken. Es gibt die Möglichkeit, oder besser gesagt zu seiner Zeit, die Ausreizung der Technik, die manche Sachen unmöglich machen. Und dann natürlich immer wieder das Budget im Hinterkopf zu behalten. Das ist ein riesiger Balanceakt. Und ich möchte sagen, trotz kleiner Kritikpunkte, die übrig geblieben sind, schätze ich mal, sind wir uns trotzdem einig, dass das, was dort gemacht wurde, ein absolut zeitloses Meisterwerk geworden
absolut.
Ist.
Absolut. Vor allem, wenn man vorher noch bedenkt, dass dieses Buch bis zu diesem Zeitpunkt als unverfilmbar galt und er es trotzdem gestemmt hat, gegen jeden Trotz, der von außen kam und sonst was.
Es sind unendlich viele Faktoren, die da in einer Harmonie zusammengeführt wurden. Das ist der absolute Wahnsinn für mich. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass der erste Teil mein Favorit ist von allen drei Teilen.
Ja, das geht mir genauso.
Er ist absolut stringent inszeniert. Ich mag den Extended Cut natürlich sehr viel lieber als die Kinofassung. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Kinofassung heute auf mich wirken würde, da ich eigentlich nur noch den Extended Cut, wenn ich ihn mir angesehen habe, jetzt kenne. Und ich würde wahrscheinlich immer nur was vermissen. Und der Extended Cut mit seiner 50-minütigen längeren Laufzeit als die
50 Kino... 50 Minuten sind?
Geht 228 Minuten, wobei der Abspann etwas länger ist.
Ey, der Abspann ist eh das Übertriebenste an der ganzen
Reihe. Abspann
im dritten Teil geht 21 Minuten, der Abspann.
Im ersten Teil geht er auch schon 25 Minuten. Ich kann auch sagen, woran das liegt. Er hat nämlich sämtliche Mitglieder des Herr der Ringe Fanclubs in Neuseeland namentlich aufgelistet. Du siehst in 4 Spalten nebeneinander, siehst du Namen runterlaufen, 10 Minuten am Stück, die dort alle mitgemacht haben. Aber es hat doch in gewisser Art und Weise seine Legitimation, wenn wir das aufzeigen können. Dieses Projekt, und da kommen wir wieder auf diese vielen Faktoren zu sprechen, da hat nur ganz Neuseeland hat eigentlich an der ganzen Produktion mitgewirkt, um diese Bilder umsetzen zu können. Viele, viele Leute, auch aus der privaten Bevölkerung, haben ihren Teil dazu beigetragen, haben die Leute am Set unterstützt und haben alles dafür getan, dass diese Vision umgesetzt wird.
Apropos hier Fan und Fankult, ich habe mir auch mal durchgelesen, was da für eine Geheimhaltung von Peter Jackson betrieben werden sollte, um das alles möglichst lange im Dunkeln zu halten, was aber überhaupt nicht geklappt hat. Also allein als sie die ganzen Städte in Stein die Kulissen aufgebaut haben, da sind immer wieder Bilder durchgedrungen, die Fans sind teilweise nachts über den Zaun geklettert, haben Videos gemacht, haben die dann in eigene Making-ofs reingequetscht und haben die verkauft überall. Das war unfassbar und irgendwann ist dieser Fankult auch selbst zum Marketingfaktor für den Film geworden. Mhm. Und dann hat Peter Jackson irgendwann gesagt, Leute, guckt, was er mitnimmt. Danach hat er noch eine Stadt umgedreht praktisch, dass die Fans vom Gelände aus nur noch die Rückseite sehen konnten. Selbst die Rückseite wurde fotografiert bis zum Gehtnichtmehr und auch verscherbelt. Nur was als so eine Anekdote zum Fankult, der da betrieben
wurde. Was ich ja nach wie vor unheimlich genial finde, ist die Adaption vom Auenland. Da punktet der Extended Cut rigoros ich glaube, es sind um die 10 Minuten mehr Zeit, die wir im Auenland verbringen, in der die Hobbits eingeführt werden. Und jedes einzelne Bild ist wunderschön.
Da bezieht er sich ja auch auf das erste Kapitel im Buch, das ja auch über Hobbits heißt. Und genau so heißt er dann dieses Filmkapitel quasi, wo er dann dem Ganzen wirklich viel Zeit lässt, um uns in die Geschichte einzuführen. Ich denke, dass das vielleicht so ein Punkt ist, der viele Zuschauer beim Extended Cut halt so ein bisschen abschreckt, weil das ist halt schon gediegen erzählt. Also das ist halt wirklich nur was für Fans. Wenn es dich interessiert, ist es okay, und ansonsten, da passiert ja handlungstechnisch nichts, wie Hermann jetzt gesagt hat, aber ich finde es auch echt geil. Also als Fan muss man das sehen.
Ja, ich will das sehen, ich muss das sehen, ansonsten wäre es für mich nicht vollständig. Und er tut gut daran, das im Extended Cut wieder integriert zu haben. Und man sieht übrigens auch wieder ganz rigoros den Einfluss der Produzenten auf die Kinofassung. Wenn man sich anguckt, 178 Minuten ist 2 Minuten vor der magischen 3-Stunden-Grenze. Und das ist auch wieder wirklich ein expliziter Faktor für die Kinoauswertung. Man muss sich ja überlegen, je länger ein Film geht, desto weniger kann er am Tag wiederholt werden. Und das ist wirklich ein Faktor, der dann auch bei anderen Actionfilmen oder sogar Komödien heutzutage angesetzt wird. Je kürzer im Kino, desto besser, desto öfter können wir ihn zeigen. Plus, wir haben die Vermarktungsmasche für den Extended Cut für den Heimkinomarkt zur besseren
Auswertung. Das ist heutzutage echt dreist, dass das
jeder Scheiß in einer
erweiterten Extended-Version angepriesen wird auf DVD und Blu-ray.
Teilweise, die Leute kaufen es halt, ne?
Teilweise nur Sekunden,
das wird gekauft.
Hier muss man aber sagen, der Extended Cut ist...
Der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ist für Fans, also besonders für Fans, empfehlenswert. Aber das Problem ist immer diese Diskrepanz zwischen Fantum und normalem Zuschauer, der wirklich nur die Geschichte sehen will. Und ich weiß es nicht. Also so als Fan braucht man, will man das Zeug. Aber als Otto-Normalverbraucher, der nicht unbedingt mit den Büchern groß geworden ist und sich einfach nur auf einen Fantasy-Film freut, würde ich vielleicht echt die Kinofassung empfehlen, weil die einfach ja nicht so ausufernd ist. Und viele Sachen in der Extended-Version bringen nichts, wenn man keine Hintergrundinformationen hat. Die verpuffen und die Wirkung stellt sich halt nicht ein, und im schlimmsten Fall stellt sich Langeweile ein.
Ja, aber das hat Max und mir jetzt beispielsweise auch nichts ausgemacht. Ich meine, wir sind zu Herr-der-Ringe-Fans geworden durch die Filme und wollten dann mehr sehen. Wir kennen die Bücher gar nicht, und ich finde trotzdem, das ist ein 4-Stunden-Film, der dich perfekt unterhält.
Das Ding ist aber, du hast ja erst die Kinoversion gesehen.
Ja.
Und weil die dich so begeistert hat, wolltest du mehr. Aber wenn man jetzt so als normaler Zuschauer die Wahl zwischen der und der Version hat, würde ich für einen, der nicht unbedingt...
Ja, kann das immer noch entscheiden, ob er den Extended Cut...
Ja, eben, danach kann er sich ruhig reinziehen, wenn er von der Kinofassung
so war. Das stimmt auch absolut. Also ich würde auch
aber sagen, ich wüsste nicht, ob ich jetzt jemandem, der überhaupt keinen Einblick in das Ganze hat und vielleicht auch nicht unbedingt der größte Fantasy-Fan ist, dann würde ich glauben, dem würde ich nicht zu Extended
kann man auch warten. Nichts dagegen sagen. Ich meine, der Peter Jackson hat ja das so auch geschnitten, dass man das haben wir auch nochmal drüber unterhalten, der hat das so geschnitten, dass man nicht merkt, dass da was fehlt, und gerade wenn du das vorher nicht gekannt hast, ist es dir ja eh egal. Deshalb würde ich auch sagen, wenn jetzt einer vorher die Kinoversion sieht, der hat keine Ahnung davon.
Ja, die Filme sind auch schon in der Kinofassung Meisterwerke. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen ankreiden kann, ist, man sieht relativ wenig Blut, natürlich, weil die nur FSK 12 sind. Allerdings für einen FSK 12-Film, da werden Menschen rumgeschleudert, Köpfe fliegen da rum. Du siehst überall die Pfeile, wie sie im Körper drinstecken. Also
happig ist es trotzdem nicht.
Der Extended Cut wird sogar noch etwas expliziter. Man kann grundsätzlich sagen, dass alle Schlachten im Extended Cut blutiger daherkommen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel im Extended Cut in der Finalschlacht von Die Gefährten eine kurze Sequenz, wo der große Uruk-hai ein Messer von Aragorn in den Bauch gerammt kommt, sich wieder rauszieht und ableckt.
Ja.
Das ist nur im Extended Cut zu sehen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass der doch einiges blutiger daherkommt.
Das Lustige ist ja, Peter Jackson hat das ja gemacht, um diese ab 12 PG 13 ist das, glaube ich, Freigabe in Amerika zu halten. Also dann später die Extended nachgereicht hat, ist die auch ab 12 freigegeben worden, obwohl er da gedacht hat, ja, die wird ab 16.
Aber bei uns ist die ab 16.
Ja, bei uns ist sie ab 16, da ist sie wieder PG 13, ich weiß nicht, wie die Kennzeichen da
gibt. Ja, PG 13.
Ja,
die ich ist muss Ich muss aber an der Stelle das Gespräch nochmal auf die Dramaturgie zurücklenken, denn es gibt nämlich eine sehr, sehr umstrittene Figur, die jetzt hier schon Einzug hält, und zwar die Figur der Arwen, die ja doch extrem abweicht von der Figur, die sie im Buch gespielt hat. Hier treffen sie auf Arwen, nachdem Frodo auf der Wetterspitze verletzt wurde. Und sie ist es, die ihn über den Fluss zu
Elrond
trägt. Elrond. Dankeschön. Und sie ist es auch im Film, die den Fluss beschwört, dass er die Ringgeister vernichtet, was im Buch eigentlich Elrond auch war, der das gemacht hat. Und es war auch eine ganz andere Figur im...
Zitat, Stopp. Wenn ihr ihn haben wollt, kommt und verlangt nach ihm.
Gib uns den Halbling, Elbenweib.
Soll ich jetzt nochmal wiederholen?
Nein, danke. Garstiger Hobbit. Ja, also ich habe damals gehört, also kurze Anekdote, ich habe damals Schach gespielt und mein Schachtrainer war der ultimative Herr-der-Ringe-Fan und der hat mir damals erzählt, dass er gehört hätte, Liv Tyler hätte irgendwie über Connections von ihrem Vater, keine Ahnung, wie das jetzt vonstatten gegangen ist, hätte sie halt in dieser Herr-der-Ringe-Trilogie einen größeren Part zugestanden bekommen und deswegen wäre die Geschichte halt so ausgeweitet worden. Und ich meine, auch auf den Plakaten ist Arwen immer ganz groß zu sehen. Ich meine, bei Die zwei Türme dauert es, glaube ich, 2 Stunden, bis sie überhaupt mal im Film zu sehen ist. Und sie prangt vorne auf dem DVD-Cover halt neben Viggo Mortensen ganz groß drauf. Und
aber ist das bei Christopher Lee nicht auch so? Der hat ja auch im zweiten Teil, also in der Extended, hat er dann noch eine größere Szene.
Können wir ja dann, wenn es
um Arwen geht,
besprechen. Ja. Aber gut, ich finde... Die Liv Tyler spielt die Rolle halt auch gut. Also insgesamt finde ich, sind die Rollen super besetzt. Natürlich, das ist jetzt keine großartige Charakterrolle, aber sie passt halt in die Rolle. Man nimmt sie ab und ich finde, der Peter Jackson hat das halt auch irgendwo bewusst gemacht, um diese Liebesgeschichte zwischen Aragorn und... Arwen halt noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich muss sagen, ich mag die Geschichte auch. Die ist nicht zu kitschig. Lisa hat mal gesagt, das ist Twilight in gut. Und im Prinzip könnte man es fast so festhalten.
Apropos Darsteller, ich fand bei den Darstellern eigentlich noch Elijah Wood im ersten ganz stark.
Er ist Frodo, er ist untrennbar mit dieser Rolle.
Ja, aber er hat das auch wirklich gut gespielt. Ich meine, klar, wenn du einem Schauspieler die Rolle des Frodo gibst, dann braucht er nicht mehr viel zu machen, dass der eine Ikone wird. Aber der Elijah Wood, der ist auch ein guter Schauspieler. Das denken viele Leute gar nicht, aber der hat das da sehr gut gemacht. Und
im ersten fand ich ihn auch noch ganz überzeugend, spätestens im dritten ging er unglaublich auf den Sack.
Ja, aber nicht wegen seinem Schauspiel, sondern
doch, wegen der Rolle. Wegen seinem Schauspiel. Ja, das klar, es ist immer
verknüpft. Kannst du dem von nicht verlangen, dass er jetzt irgendwas anderes sagt, damit er nicht
mehr... Über eine kleine witzige Szene müssen wir übrigens auch noch reden, nämlich die Einführung von Merry und Pippin im Zelt. Und ich finde, das ist auch wieder eine Paradeszene, um zu zeigen, wie Jackson die Originaldramaturgie des Buches adaptiert hat, quasi komprimiert hat in einer einzigen Szene, um alle Facetten der Charaktere auf einen Streich zu präsentieren. Mal davon abgesehen, dass die zwei Hobbits im Buch nicht diese Rolle von Tunichtguten und Unruhestiftern in hatten, wird hier innerhalb von 30 Sekunden mit der Aktion, in der sie die Rakete klauen und zünden und dann auch noch unwissentlich in dem Zelt und sie sind sofort mit allem überfordert, wird sofort innerhalb von 30 Sekunden klar, mit wem wir es hier zu tun haben und was wir von denen in Zukunft erwarten können. Das ist eine ganz großartige Idee, eine ganz großartige Adaption. Mein Kniefall vor Jackson.
Bei dieser Idee. Muss jetzt einfach nur mal ein bisschen notzen. Ich finde,
zensiert.
Die ganze Herr der Ringe Trilogie scheitert an der unglaublich beschissenen Geschichte. Also ich finde die Filme, die Umsetzung finde ich auch genial. Das, was Peter Jackson aus der blöden Geschichte gemacht hat, finde ich unglaublich gut. Aber ich sehe schon die Blicke, die fressen mich auf. Aber ich finde die Geschichte so unglaublich scheiße. Ich weiß auch nicht.
Aber warum?
Die ist halt null durchdacht.
Alter Narr.
Die ist halt wirklich nicht durchdacht. Allein die Scheiße mit den Greifen. Ich meine, es wird im Internet verarscht, aber... Wieso lässt man den Hobbit durch die ganze Welt laufen zu Fuß, wenn man auf Greifen steigen
dann könnte? Es geht um Herausforderungen, um Hürden, die genommen werden müssen.
Es geht darum, dass es Schwachsinn ist.
Warum ist das Schwachsinn?
Wenn man auf einen Greif steigen kann, der dich in den Berg fliegt, wo du den Ring reinfeuerst, statt die ganze Welt aufs Spiel zu setzen
und
den Ring in die Hände von einem blöden Hobbit zu
legen. Ich habe ein blödes Gegenargument. Auf dem Boden kannst du dich leichter vor den Nazgul verstecken und in der Luft wären sie direkt gekommen.
Wenn die Greifen haben die Nazgul besiegt. Die sind stärker als die Nazgul. Alter.
Ja, aber dann hätte es trotzdem eine Schlacht gegeben. Frodo wäre runtergefallen, auf den Boden geklatscht und tot gewesen.
Ja, wahrscheinlich. So.
Da drin denkt keiner.
Nee, aber das Risiko
war auf dem echt viel geringer.
Aber, wie kann man das kritisieren? Das ist halt so super blöd. Das ist eine typische Heldenquest. Ja, die muss halt einfach genau so ablaufen.
Und ich finde nicht, wieso?
Ja, aber nur so kann es doch eine Charakterentwicklung und überhaupt irgendwas geben.
Darum finde ich die Geschichte ja so blöd, weil sie nie hätte so ablaufen müssen.
Das ist totaler Blödsinn.
Ruhe gebiete ich. Meine dunkle Stimme soll erhört werden.
Neues Zitat. Das habe ich hier nicht stehen.
Markus hat gerade eben ein Stichwort gebracht, das unbedingt noch angesprochen werden muss. Charakterentwicklung. Im Buch arbeitet Tolkien eher mit von Anfang an festgesetzten archetypischen Charakteren, die kaum einer Wandlung unterliegen. Und das ist auch wieder ein ganz spezifischer Kniff. Eigentlich eine Voraussetzung für die Dramaturgie eines Films, um zu erzählen, die Charakterwandlung. Und zwar ganz präzise und vor allen Dingen sehr großartig umgesetzt beim Charakter von Aragorn, der im Film sehr viel zweifelnder ist, im Straucheln mit sich selbst. Das wird ganz explizit deutlich zum Beispiel beim Aufbruch der Gefährten aus Bruchtal, dass er im Film die Klinge von Narsil nicht neu schmieden und direkt mitnimmt. Nicht neu schmieden lässt und mitnimmt. Das lässt er erst später machen im Film. Und das
lässt Elrond machen.
Lässt Elrond machen, okay, siehst du.
Ach, Gott,
noch eine Abweichung zum Buch. Aber es ist eben dann dieser innere Konflikt, der ihn mit dem ganzen Zeit mit dem Film begleitet und ihn daher auch sehr faszinierend macht.
Ja, ich finde, Aragorn ist ja auch allein wegen dieser Liebesgeschichte noch ein bisschen facettenreicher. Wenn er ganz am Schluss sagt, für Frodo, da hat er natürlich im Hinterkopf für Arwen. Weil wenn Elrond zu ihm sagt, das Licht des Abendsterns schwindet und Arwen verlässt diese Gestade, dann ist es natürlich klar, dass Aragorn in dem Moment nicht nur für seinen Freund, für Mittelerde, für Gondor kämpft, sondern auch ganz klar für seine Liebe. Und ich finde gut, dass ihm das zugestanden wird, dass diese Charaktere halt so facettenreich
sind. Obwohl er aus meiner Sicht hätte sagen sollen für Sam.
Ich finde auch, er ist der größte Held im ganzen Herrn der Ringe. Sam ist der größte Held.
Und um mein Gemotze zu relativieren, muss ich sagen, ich meine, die Charaktere sind geil. Sam ist der Beste. Der Killer schlechthin. Ich mag auch viele Aspekte des Films, nur ich stress mich nur an der Grundidee. Da
zitiere ich nochmal Aragorn.
Und an ein paar Logiklücken, die definitiv
Hallo, sind. Hallo, Zitat. Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen, Frodo, bis in die Feuer Mordors hinein.
Geil.
Am Ende vom ersten Teil.
Großartig. Und wenn wir nochmal auf das Ende eingehen dürfen, der Tod von Boromir ist ganz klar eine der Highlights.
Oh, hatte ich gar nicht beim ersten
Mal gucken. Der epischen Highlights. Da geht gar nichts mehr. Man ist einfach nur hin und weg. Auch wenn er noch Minuten zuvor ein Riesenarschloch war, er war auf dem Ring
getrieben. Aber das macht ihn so menschlich.
Ja, und
genau das ist das Coole bei der
Herr der Ringe. Das Coole ist, er ist auch noch ein Mensch.
Ach, Herr
Mann. Das ist halt auch so super krass, als er dann die Pfeile in die Brust bekommt und er rappelt sich auch noch nach dem zweiten Pfeil nochmal auf und du merkst, das hätte in jedem anderen Film wäre das vielleicht lächerlich
gewesen. Ja, klar,
auf jeden Fall. Aber hier hat es einfach gepasst.
Auf
und als er dann da liegt und diesen Spruch, mein Bruder, mein Hauptmann, mein König, das ist einfach in dem Moment, da koppelt sich nochmal alles Erlebte von dem ersten Film und das ist halt so einer von den Tränen- oder Gänsehautmomenten des Films.
Aber einer ich schätze mal, der Tränen-Gänsehautmoment ist
du! Kannst nicht vorbei!
Und der anschließende Tod...
Flamme von Udun! Das ist so geil. Ich habe den Film vor 3 Tagen mit Max wieder geguckt und ich habe wirklich bei dieser Szene wieder Tränen in den Augen gehabt. Du weißt, dass Gandalf dieser ultimative weiße Zauberer wird. Gut, ultimativ, Hermann, du siehst das ja nicht so, weil du denkst, der hat als Zauberer sowieso nichts drauf. Aber egal.
Ich sag nur, dass er keine Feuerbälle casten kann.
Ist ja scheißegal. Aber das ist so krass konstruiert, dass du wirklich, obwohl du weißt, Gandalf kämpft nachher gegen den Balrog, er wird zum weißen Zauberer und keine Ahnung, das nimmt dich emotional so mit, auch wie das dann über die Regie gehandhabt wurde, mit dieser Zeitlupensequenz, wenn sie rausrennen, wenn dann Boromir sagt, lass ihnen doch wenigstens ein wenig Zeit, um wieder zu Atem zu kommen und dann, nein, wir haben keine Zeit, wir müssen sofort weiter und wie du dann siehst, wie sie die Hobbits auf die Arme holen und Frodo ist nur am Weinen und das ist so ein Gänsehautmoment.
Vor allen Dingen, ich hasse normalerweise diese langgezogenen Nein-Schreie in Zeitlupe, aber der anschließende Schrei von Frodo tut mir leid, funktioniert
alles perfekt. Überragend.
Absolut
perfekt. Apropos, einen kleinen Schritt nochmal zurück zum Balrog. Die Szene, in der Balrog noch nicht auftaucht, also dieses vorher, ist auch unfassbar gut gemacht, wie lang Peter Jackson uns da im Unklaren ist, was das für ein Wesen ist. Das wird vorher schon mit diesen ganzen Zitaten von den Zwergen angedeutet. Die Zwerge haben zu gierig und tief gegraben. Da wird schon eine unglaubliche Erwartung oder Spannung aufgebaut. Und dann lässt er eben sich ganz viel Zeit, bis Balrog tatsächlich kommt. Und dann ist er tatsächlich auch noch, finde ich, so überragend, wie man sich eigentlich vorgestellt hat, obwohl das so wirklich aufgebaut
ist. Und vor allen Dingen, er ist ein voll animierter Charakter. Der Höhlentroll, Gollum, der ganz kurz auftaucht, und der Balrog sind drei voll animierte Charaktere bereits im ersten Film seinerzeit. Unglaublich genial und sieht auch heute noch perfekt aus. Du siehst keine Probleme heute noch.
Eine kurze Frage, ich bin nicht sicher. War es im Buch auch schon so, dass Pippin wieder der Idiot war, der den ganzen Konflikt ausgelöst hat?
Ja, er hat es wirklich im Buch. Im Buch war es nur ein Stein, den er hat fallen lassen. Und hier haut er ja gleich das ganze Skelett mit dem Eimer hinterher.
Aber das ist auch ein echt schön tragischer Magic Moment, dass Pippin da immer wieder solche praktisch in die Scheiße reintritt und dann immer von Gandalf ermahnt wird. Man hat echt das Gefühl, Gandalf ist hier so der Onkel für den.
Aber auch hier wieder Charakterentwicklung. Pippin in diesem Teil noch, der kleine Tollpatsch, der eigentlich immer nur das ganze Unheil heraufbeschwört. Und wenn man, da kommen wir aber später zu, wie er sich entwickelt im zweiten und dritten Teil, wunderbar.
Ja, und das finde ich, das darf man nicht außer Acht lassen. Pippin wird zum Held. Absolut. In Teil 2 und in Teil 3. Aber gut, da kommen wir später drauf zurück. Was ich noch sagen wollte, um jetzt nochmal kurz auf die Dramaturgie zurückzukommen, der Herr der Ringe ist halt so das, meines Erachtens, die Märchen-Blaupause oder das Universal-Märchen, weil da wirklich irgendwie alles, was du auch kennst, irgendwie aus Sagen und Legenden oder so, auch diese Horroraspekte in Märchen, keine Ahnung, da kommt irgendwie so das Beste zusammen. Und was man Peter Jackson auch hoch anrechnen muss, der Filmrhythmus ist klasse.
Ja.
Da gibt's, also ich glaube, im ganzen Herr der Ringe gibt es wahrscheinlich keine richtige Plansequenz, also kaum eine Sequenz, die mal wirklich über 30, 40, 50 Sekunden ist, ohne Schnitt.
Es gibt viele.
Aber jedes Mal, wenn ein Schnitt kommt, wenn dann so ein Close-up auf die Gesichter kommt oder so, finde ich, ist das im Rhythmus so unglaublich gut, obwohl es halt wirklich sehr fragmentiert ist und obwohl dann viele Schnitte drin sind und die Laufzeit extrem lang ist, aber das passt alles. Da gibt es wirklich nur ganz selten mal einen Moment, wo du denkst, gut, diese Szene sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, um jetzt gerade auf die Flammenhölle von Khazad-dûm zurückzukommen, wenn Gandalf da steht und sagt, du kannst nicht vorbei. Und man sieht in dem Moment diesen Blitz vom Stock quasi so wegfliegen. Ich finde, das sieht vielleicht ein bisschen
Stock.
Vom Stab
vom weg. Stock. Vom Stock?
Das ist doch gesagt. Das sieht in dem Moment vielleicht ein bisschen seltsam aus, weil es wirklich nur so 2 Sekunden und aus einem ganz seltsamen Kamerawinkel. Aber ansonsten kann man dem Film fast nichts ankreiden. Also
es gibt eine klitzekleine Sache, an der ich mich störe, aber Peter Jackson sei es verziehen. Man sieht es eigentlich auch nur für 5 Sekunden. Und zwar, während sie durch die große Halle von Moria schreiten, kommen auf einmal die Orks wie Käfer aus der Decke.
Ja, und das wird nachher nie wieder aufgegriffen.
Es wird nie wieder aufgegriffen. Es gibt keine Erklärung dafür, wieso die auf einmal Wände hochklettern.
Aber es sieht natürlich geil aus.
Es sieht geil aus.
Hat sich halt auch angeboten, ne? In Wien, in einem abgeschlossenen
Bereich. Vor allem ist euch mal aufgefallen, wie Jackson
die Halle ist. Das ist eure einzige Logiklücke in dem Film?
Ja.
Okay. Aber was ich am ersten Teil noch ein bisschen ankreiden kann, sei jetzt aber wahrscheinlich auch, na gut, kann man sagen, es ist der Tricktechnik geschuldet. Es sieht ein bisschen blöd aus, als Galadriel irgendwie so voll abgeht und meint so, du versuchst mich, gib mir nicht den Ring.
Ja, dieser blaue Touch,
sieht halt schon ein bisschen seltsam aus. Das ist schon hart an der Grenze. Aber
es funktioniert
immer noch. Ja.
Aber du hast recht, da habe ich auch nur so ein kleines, klitzekleines Problem.
Sollen wir vielleicht noch eine Runde machen, was so die Lieblingsszene bei jedem war? Ich meine, es gibt ja
unfassbar viele. Ja, klar, also meine definitiv, du kannst nicht vorbei auf der Brücke mit dem anschließenden Tod.
Okay, die ist ja häufig, wird es als beste Szene des Films kommen. Wie ist es bei dir?
Ich muss sagen, gerade nochmal in Bezug auf Charakterentwicklung und überhaupt die Liebe zu den Charakteren und zum Detail, finde ich es am besten die Szene, als Frodo sagt, okay, ich nehme den Ring, und als sie dann am Tor zu Bruchtal stehen und wollen sich auf den Weg nach Mordor machen, und dann sagt Frodo, Gandalf, Mordor, in welcher Richtung liegt das? Links oder rechts? Ich finde, das ist grandios. Bei jedem anderen hätte das lächerlich gewirkt. Und ich habe da so Gänsehaut bei dieser Szene, weil das wirklich im selben Moment eigentlich alles aussagt.
Es wirkt so naiv in dem
Ja, Moment. Es wirkt so naiv. Es gibt einen Ruck zur Charakterentwicklung, zur Heldenquest. Und das finde ich echt, das ist epischer Scheiß. Wieder mal im besten Sinne.
Wunderbar. Hermann, welche Landschaftsaufnahme, die nichts mit der Story zu tun hat, hat dir am besten gefallen?
Meine Lieblingsszene ist die Einführung vom Streicher in der Bahnbrief. Finde ich auch cool. Ich finde, der kommt da unglaublich geil rüber, wenn er einfach nur wenn der Barkeeper da so zu Frodo, wenn der Frodo den Barkeeper so zu sich herruft und meint, wer ist denn der Typ da? Und du siehst nur diese verhüllte Silhouette und dieses Aufblitzen. Das Glühen der Pfeife. Ja, und der halt super mysteriös und eigentlich auch wie ein Antagonist rüberkommt und sich dann halt als der König Gondors entpuppt, finde ich auch cool.
So große Bierkrüge gibt's hier? Ich hol mir auch eins.
Du hattest doch schon einen ganzen halben.
ja, bei mir ist es definitiv auch die Gandalf-Szene, aber ich möchte dann auch noch eine andere nennen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Ganz klar, auch die mit Boromir am Ende, die er stirbt, auch unglaublich. Und ganz zum Schluss, ich wollte zuerst die Szene sagen, als Sam ihm hinterher ins Wasser läuft und fast ertrinkt, finde ich auch großartig, aber es ist eigentlich wirklich die allerletzte Szene, als Frodo einfach nur sagt, ich bin froh, dass du bei mir bist. Nur dieser eine Satz, den fand ich, der hat das nochmal, die Beziehung von den beiden nochmal so richtig schön dargestellt. Und das
Frodo ist ja auch wirklich der einzige Charakter im ganzen Herrn der Ringe, der explizit das würdigt, was Sam für ihn gemacht hat. Und das natürlich im dritten Teil, kommen wir nachher drauf zu sprechen, das wird schon richtig ewig. May it be an evening star.